Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Facebook, Google und Co. Nein, danke. Das würden viele Studierende gerne sagen. Derzeit ist es aber kaum möglich, diesen Privatunternehmen beim Studium zu entgehen. Corona-Test, nein, danke. Das sagen 9 von 10 Lehrern in Thüringen. Wir fragen nach, warum das so ist und fragen einen Grundschulleiter aus Hessen, wie der Unterricht in seiner Schule gerade läuft und was er von den Bund-Länder-Beschlüssen erwartet, die, was die Schulen angeht, kurzfristig auf nächsten Montag vertagt wurden. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zum Bildungsmagazin. Corona und die Schulen, das ist Dauerthema seit Monaten. Heute am Tag der Bund-Länder-Gespräche zu neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen auch noch einmal verstärkt im Tagesprogramm des Deutschlandfunks. Eigentlich sollten heute ja neben anderen auch Beschlüsse zu Maßnahmen in den Schulen fallen, doch die wurden erstmal ausgeklammert. Zu groß war der Unmut mancher Länderchefs über das, was als Beschlussvorlage vorab bekannt wurde, nämlich Mund-Nasen-Schutz für alle Schülerinnen und Schüler und geteilte Klassen. Die Beschlüsse wurden vertagt auf kommenden Montag. Bis dahin sollen die Länder Vorschläge erarbeiten, wie sie die Ansteckungsrisiken an Schulen reduzieren wollen. Land auf, Land ab haben sich natürlich auch die Schulleiter über die Beschlussvorlage gebeugt. Jetzt haben sie noch einmal die Möglichkeit, der Politik ihre Wünsche aus der Schulpraxis mit auf den Entscheidungsweg zu geben. Und wie die aussehen, das bespreche ich jetzt mit Mario Michel. Er ist Vorsitzender der Landesgruppe Hessen des Grundschulverbandes und Schulleiter in Kirchhain. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Michel, geteilte Klassen und Maskenpflicht im Unterricht für Grundschulen, das ginge an der Schulrealität vorbei, oder was sagen Sie?
Dem würde ich zustimmen. Aktuell ist es mit Sicherheit so, dass unsere räumliche und personelle Ausstattung es kaum zulassen würde, die Gruppen zu teilen. Man müsste bedenken, dass wenn ich eine Klasse teile, trotzdem die andere Hälfte ja in irgendeiner Art und Weise betreut werden muss, damit Eltern ihrem Arbeit nachgehen können. Und das alles innerhalb einer Schule zu bewerkstelligen, glaube ich, ist fast unmöglich. Von daher ist im Grundschulbereich eine Teilung sehr, sehr schwer umzusetzen.
Und die Maskenpflicht wahrscheinlich auch.
Die Maskenpflicht, ich kann verstehen, warum man darüber diskutiert. Ich glaube aber, dass es Lösungen vor Ort geben muss, wo gerade ein Erstklässler oder ein Kind in der Vorklasse nicht von morgens 7.30 Uhr bis weit in den Nachmittag noch die Maske tragen muss. Ich glaube nicht, dass das förderlich ist.
Wie findet denn an Ihrer Grundschule im Moment der Unterricht statt?
Ziel bei uns jetzt in der Grundschule ist es einfach, klassenhomogene Gruppen zu bilden. Das heißt, an einem Beispiel, ein Kind, was in der ersten Klasse in der 1a ist, kommt morgens um 7.30 Uhr in die Schule, bleibt den ganzen Tag in seinem Klassenverband, auch selbst wenn es in die Betreuung bzw. den Ganztag im Anschluss des Unterrichts geht, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dadurch zumindest keine Mischung der einzelnen Klassen untereinander habe.
Welche Lösungen würden Sie sich denn für Ihre Schule wünschen?
Ich glaube, dass Sie das richtig formuliert haben, Ihre Schule. Und damit sind wir eigentlich bei dem Grundproblem aus meiner Sicht. Es wäre wichtig, an der Stelle unter der Beteiligung von Lehrkräften, den Schulleitungen, Eltern und auch dem Landkreis bzw. den verschiedenen Schulträgern eine Lösung zu finden für die einzelne Grundschule vor Ort. Es kann nicht über jede einzelne Grundschule gleich entschieden werden, weil die Voraussetzungen dann doch von Ort zu Ort so unterschiedlich sind. Wünschen grundsätzlich würde ich mir, dass einfach klar ist, dass wichtig für unsere tagtägliche Arbeit als Schulleitung einheitliche Regelungen schon in irgendeiner Art und Weise sind. Das heißt, gerade was die Gesundheitsämter betrifft, dass wir einfach eine Information haben, die bei mir an der Schule genauso gelten wie in der Schule im Odenwald oder in der Schule in Kassel, sodass wir als Schule, Schulgemeinde Entscheidungen auf gleichen Informationen treffen können.
Das heißt, die Bund-Länder-Beschlüsse zu Maßnahmen an den Schulen, die ja auf kommenden Montag vertagt wurden, da würden Sie auch als Wunsch platzieren wollen an die politischen Entscheider, dass sie mehr Autonomie haben zu entscheiden an ihrer Schule.
Ja, Autonomie. Man muss aber aufpassen, dass diese Autonomie nicht zu einer Hilflosigkeit von Schulleitungen führt. Wichtig ist, dass Entscheidungen, die dann Schulleitungen treffen können, in Absprache eben mit diesen Gremien basierend entschieden werden auf gleichen Informationen, die allen zur Verfügung stehen. Nur dann bin ich als Schulleitung eben nicht in so einem, Gefühl von Unsicherheit, sondern ich weiß, das sind Informationen, die gelten hier, die gelten da, die gelten dort. Und aufgrund dieser Informationen entscheide ich mit meiner Schulgemeinde, welches Vorgehen an meiner Schule das Sinnvolle ist.
So ein bisschen höre ich aus Ihrer Antwort heraus, dass die Schulleitungen sich auch ein bisschen alleine gelassen fühlen derzeit und auch ein bisschen ja unsicher, weil sie entscheiden müssen.
Die Problematik ist jetzt durch die letzten Verordnungen, Verfügungen so einfach aufgetreten, dass dann doch immer wieder geswitcht wird. Einmal entscheidet das Gesundheitsamt, dann hat das Kultusministerium doch nochmal das letzte Wort. Aber letzten Endes sind wir diejenigen, die in der Praxis Tag für Tag, wir sagen es immer so schön, an der Front stehen und für diese Entscheidung gerade stehen müssen. Also da ist es schon gut, eine gewisse Rückendeckung zu haben, um einfach dann Entscheidungen zu treffen und diese dann mit gutem Gewissen treffen zu können.
Sie sind im Grundschulverband Vorsitzender der Landesgruppe Hessen. Wie könnte die Blaupause für einen Entscheidungsweg aussehen, der die jeweiligen Situationen an den einzelnen Schulen berücksichtigt?
Im Prinzip wäre das notwendig, dass es sogenannte runde Tische geben müsste mit der Schulleitung vor Ort, mit den Elternvertretungen vor Ort, mit dem Schulträger und mit dem Schulamt und letzten Endes mit dem Gesundheitsamt. Diese Parteien müssten an einen Tisch und es müsste geguckt werden, wie ist die Situation jetzt vor Ort, wie sind die Voraussetzungen, wie ist die Entwicklung vor Ort und aufgrund dieser Daten muss man dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, wie der Grundschulunterricht in Zukunft stattfinden soll.
Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich das so darstellen wird nächsten Montag, wenn die Bund-Länder-Beschlüsse getroffen werden?
Leider nicht wirklich groß. Und das liegt einfach daran, dass im Moment, egal in welche Institution ich gucke, ob das Schule ist, ob das das Gesundheitsamt ist, einfach die Ressourcen gar nicht da sind, um einen kleinen Landkreis mit, sage ich mal, 30 Grundschulen wirklich mit solchen runden Tischen abfertigen zu können. Ja, und das ist das, wo ich das größte Problem drin sehe, dass gar nicht genug Personal da ist, um diese Absprachen vor Ort tätigen zu können.
Das war Mario Michel, Leiter der Grundschule in Kirchhain und Vorsitzender der Landesgruppe Hessen im Grundschulverband. Danke Ihnen für das Gespräch und die vielen Informationen.
Gerne.
Wir bleiben bei Corona, Maskenabstand und Hygieneregeln jetzt im Herbst, verstärktes Lüften und Luftfiltergeräte in den Klassenräumen. Damit lassen sich Infektionen zwar reduzieren, aber ganz ausschließen lassen sie sich nicht. Für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher ist es deshalb in vielen Bundesländern möglich, sich kostenlos testen zu lassen, auch in Thüringen. Doch seit Ende der Sommerferien, vor 3 Monaten, hat nur 1/10 der Beschäftigten an Schulen und Kindergärten einen Corona-Test gemacht. Warum das so ist, versucht unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard zu erklären.
Schulen und Kindergärten sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben, auch in Thüringen. Und um den Lehrern und Erzieherinnen etwas mehr Sicherheit zu vermitteln, können die sich in Thüringen seit Mitte August kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Was von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ausdrücklich begrüßt wurde, wie deren Vorsitzende Katrin Fitztum erklärt.
Erstmal ist es wichtig, dass überhaupt kostenfreie Testungen für Lehrkräfte angeboten worden sind.
Rolf Busch vom Thüringer Lehrerverband bekräftigt.
Also ich muss mal sagen, wir vermissen Unterstützung in den Schulen durch das Ministerium in der ganzen schwierigen Situation. Aber das ist mal eine Sache, die wirklich gut funktioniert. Also jeder hat die Möglichkeit, relativ unkompliziert an die Tests heranzukommen.
Für alle 44.000 Beschäftigten an Schulen und Kindergärten sollten die Kosten für einen Test übernommen werden. Aber nur 4.500, also ein gutes Zehntel, hat sich im vergangenen Vierteljahr testen lassen. Katrin Fitztum spekuliert über die Gründe.
Das könnte einerseits damit zu tun haben, dass es natürlich auch einen bürokratischen Mehraufwand bedeutet. Also man muss sich eine Bescheinigung von der Schulleitung holen, dass man Lehrkraft ist und mit dieser Bescheinigung zu seinem Arzt gehen oder zu einer Teststelle, damit die Kostenfrage sozusagen geklärt ist.
Das geringe Interesse der Lehrer hat auch mit der bis dahin geringen Zahl von Corona-Infizierten in Thüringen zu tun. Viele Lehrer sahen keinen Sinn darin, Testkapazitäten zu binden. Tim Reukauf, Gymnasiallehrer in Hildburghausen, nennt noch andere Gründe.
Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen wirklich, warum soll ich mich testen lassen, wenn ich symptomfrei bin, bis hin auch zu solchen Auffassungen wie, wenn der Test eine gewisse Fehlerquote hat, dann gehe ich dann doch lieber nicht, weil sonst würde ich ja meine Schule gefährden und dann würden gleich meine Kollegen und wahrscheinlich die 300 Schüler, die ich in der Woche unterrichte, zu Hause sein müssen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen.
Inzwischen kann sich jeder Lehrer, jede Erzieherin einmal wöchentlich einem Test unterziehen. Auch die Bürokratie wurde reduziert, begrüßt Rolf Busch, der auch eine Gemeinschaftsschule in Tanna in Ostthüringen leitet.
Die Schulleitungen stellen den Kollegen jede Woche so ein neues Blatt zur Verfügung, mit dem sie die kostenlose Testung auch durchführen lassen können. Jeder bekommt das Blatt unaufgefordert am Anfang der Woche übergeben und kann dann im Laufe der Woche sich sozusagen testen lassen. Und wenn die Woche rum ist, gibt es das nächste Blatt.
An einige Schulen kommt auch wöchentlich ein Arzt, bei dem sich Lehrer sofort ohne Umwege, Bürokratie und Wartezeiten testen lassen können. Ab Ende November will Thüringens Bildungsminister Helmut Holter Schnelltests einsetzen.
Und wir werden dann mit Fachpersonal in die Schulen und in die Kindergärten und die Heime vor Ort gehen. Das heißt, das Personal kommt zum Lehrer, kommt zur Erzieherin, um den Test vorzunehmen und dann weiß man innerhalb von 15 Minuten, wie dieses Ergebnis im Einzelnen ist.
Diese Möglichkeit direkt am Arbeitsplatz und die auch in Thüringen stark gestiegene Infektionsrate könnten dazu führen, dass sich mehr Lehrer und Erzieherinnen testen lassen. Wichtiger sei den Lehrern aber, mehr gegen Infektionen zu tun, als diese nachzuweisen, meint Katrin Fitztum von der GEW.
In den Schulen wird weder Abstand eingehalten, noch gibt es eine generelle Maskenpflicht. Also es gibt nicht überall Desinfektionsmittel für die Beschäftigten. Insofern mangelt es tatsächlich an einem grundlegenden Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen.
Auch Tim Reukauf hält die kostenlosen Tests für Lehrer für eine Alibi-Veranstaltung.
Man nimmt diese Tests so ein bisschen als Vorwand, um Wind aus den Segeln zu nehmen, aber eigentlich die Gefahr sind wir tagtäglich ausgesetzt.
Auch in anderen Bundesländern können sich Lehrer kostenlos testen lassen. Die Bestimmungen sind sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg hat jeder Lehrer bislang Anspruch auf 4 Schnelltests. In Sachsen können sich Lehrer wie in Thüringen wöchentlich testen lassen, in Nordrhein-Westfalen alle 2 Wochen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zusätzlich auch noch wissenschaftlich begleitete Kohortentestungen an Schulen. In Hessen hat sich jeder Lehrer seit Mitte August im Schnitt schon etwas über einmal testen lassen. Von einem Run auf die Tests hört man aber nirgends.
Die Digitalisierung an den Hochschulen, verschärft noch einmal seit Pandemiebeginn, hat eine heikle Seite. Denn ohne Facebook, Google oder WhatsApp geht da kaum mehr was. Und genau hinter diesen Diensten und Plattformen stehen bekannterweise US-amerikanische Privatunternehmen, für die Daten Geld sind und bei denen der Datenschutz der Nutzer nicht immer an erster Stelle steht. Wie gehen Studierende damit um? Das Hochschulforum Digitalisierung hat nachgefragt, um den studentischen Blick auf den digitalen Turn einzufangen. Heute wurden die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht. Willi Weißflog vom Hochschulforum Digitalisierung hat sie mit ausgewertet und fasst sie für uns zusammen.
Also wir sehen in der Umfrage, dass ungefähr die Hälfte der Studierenden, die wir befragt haben, das waren über 10.000 Teilnehmende in der Studie, dass ungefähr die Hälfte der Befragten sich gezwungen sieht, private Plattformen für das Studium zu nutzen. Und unter den Plattformen, die genutzt werden, sind es dann wiederum 2/3, die angeben, WhatsApp nutzen zu müssen und ungefähr die Hälfte Facebook oder Google Drive und Google Docs. Und das ist insofern natürlich bemerkenswert, als dass wir auch in der Studie sehen, dass eine der 3 wichtigsten Features aus Studierendensicht von Medien für das Studium der gute Datenschutz ist, der quasi von allen Befragten als wichtig erachtet wird. Und wir wissen auch aus einer unabhängigen Befragung von unserer aus dem Monitor Digitale Bildung, der vor 3 Jahren durchgeführt wurde, dass 70% der Studierenden eigentlich solche Plattformen nur für den privaten Gebrauch nutzen möchten, also zum Beispiel WhatsApp oder Facebook. Und dass Ja, ist natürlich eine Diskrepanz, die da besteht.
Also Studierende möchten datenschutzkonforme Lösungen fürs Studium, aber haben kein Problem damit, die privatwirtschaftlichen Anbieter zu nutzen. Haben Sie das eine Erklärung für?
Ich glaube, was da eine wichtige Rolle spielt, ist, dass ich, wenn ich das für private Zwecke nutze, dann habe ich selber die Kontrolle, dann kann ich selber entscheiden, wie viel ich das nutzen möchte und ob ich das überhaupt nutzen möchte. Und wenn ich mich gezwungen sehe, das für das Studium zu nutzen, dann habe ich es eben nicht mehr selbst in der Hand. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied.
Wer ausweichen möchte, wer WhatsApp, Facebook, Google und Co. nicht möchte, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, da keine privaten Anbieter zu nutzen, sondern andere?
Also es gibt Möglichkeiten, die einerseits datenschutzfreundlicher sind und es gibt Möglichkeiten, die auch schon an den Hochschulen vorhanden sind. Also zum Beispiel die gängigen Learning-Management-Systeme, die können schon ein bisschen was. Die sind jetzt, können jetzt natürlich nicht mithalten mit der Usability von Google oder WhatsApp. Aber was ich auch erlebe, ist, dass viele Studierende gar nicht wissen, was man damit eigentlich alles machen kann. Also dass man auch direkt kommunizieren kann mit Leuten aus der gleichen Lehrveranstaltung. Die Lehrenden können auch Diskussionsgruppen einrichten und sowas. Und das wird meiner Meinung nach noch sehr wenig wahrgenommen und kommuniziert.
An wem liegt das denn? Liegt es eher an den Studierenden, dass sie sich nicht informieren, oder liegt es an den Dozierenden, dass sie sich da nicht richtig schlau machen, oder an der Universität möglicherweise selber, dass sie da nicht die Möglichkeiten bietet, die Lösungen sucht, die datenschutzkonform sind?
Ja, also ich würde sagen, als erstes liegt die Verantwortung da bei den Lehrenden, dass sie eben auch aktiv Möglichkeiten und Alternativen zu diesen Plattformen aufzeigen und den Studierenden zeigen, es gibt Alternativen, wenn ihr das nicht möchtet. Und dann ist es aber auch so, dass Lehrende das manchmal auch nicht wissen. Ja, also zwischen Forschung und Lehre sich dann auch noch weiterzubilden in Mediendidaktik und so. Das kommt dann oft auch mal zu kurz. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Schulungen gibt, auch in digital gestützter Didaktik, und dass dafür aber auch Ressourcen da sind, sowohl bei den Zentren für Mediendidaktik als auch bei den Lehrenden selbst. Und das ist natürlich wieder was, wo wir dann noch eine Stufe höher ansetzen müssen, also dass Hochschulleitung und Politik da auch Prioritäten setzen und diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig sind aber auch natürlich die Studierenden selbst in der Verantwortung. Also wenn ich jetzt Alternativen aufgezeigt bekomme und die auch zur Verfügung stehen und dann nur aus Bequemlichkeit wegen dem netteren Interface trotzdem WhatsApp nutze, dann kann ich mich auch nicht über die Datenschutzgeschichte beschweren am Ende.
Also mehr Ressourcen für Mediendidaktik an den Hochschulen, aber auch ein Appell an Dozierende und Studierende, mehr digitale Medien auszuprobieren, um nicht von privatwirtschaftlichen Anbietern abhängig zu sein. Das war Willi Weißflog vom Hochschulforum Digitalisierung. Um international mithalten zu können beim Klimaschutz, bei künstlicher Intelligenz oder anderen Zukunftstechnologien, muss und will die Europäische Union Geld in die Forschung und die Bildung junger Menschen stecken. Bei den Verhandlungen über den Gemeinschaftshaushalt für die nächsten 7 Jahre wurde heftig gerungen. Letztlich haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten auf einen Kompromiss geeinigt. Dabei hat das Parlament den Ländern zusätzliche Mittel abgerungen, insbesondere für die Bildungsprogramme Erasmus Plus und das Forschungsprogramm Horizont Europa. Aber in trockenen Tüchern ist das noch nicht, denn ein mögliches Veto von Polen und Ungarn als Reaktion auf den Rechtsstaatsmechanismus könnte in dieser Woche noch den gesamten Haushalt zu Fall bringen. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten aus Brüssel.
Ich glaube, das sind schon gute Nachrichten für die Wissenschaftswelt in Europa. Mit dann insgesamt 95 Milliarden Euro ist das größte Forschungsprogramm seiner Geschichte.
Bilanziert der zuständige Berichterstatter für das Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe im Europaparlament, der CDU-Politiker Christian Ehler. Am Ende haben die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über den Haushalt bis 2027 Fahrt aufgenommen. Das Parlament hat sich dabei in 2 Punkten durchgesetzt. Es hat den Rechtsstaatsmechanismus, mit dem die Vergabe von EU-Geldern erstmals an die Einhaltung von Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz geknüpft wird, noch einmal verschärft. Und es hat mehr Geld für Bildung und Forschung rausgeholt, zwar bei weitem nicht so viel wie ursprünglich mal gefordert, aber immerhin 4 Milliarden Euro mehr, als die Länder zuletzt für Horizon vorgesehen haben. Außerdem wird noch Geld aus den Strukturfonds und dem neuen Corona-Hilfspaket für die Forschung reserviert.
Die Strukturfonds können jetzt 5% verwenden, um Projekte, die exzellent sind, aber nicht gefördert werden konnten, aus finanziellen Restriktionen mitzufinanzieren. Wir haben auch die Verbindung zum europäischen Konjunkturpaket. Da sind nochmal 5 Milliarden zusätzlich ausschließlich für Forschung und Entwicklung vorgesehen.
Den nackten Zahlen gegenüber stehen die ambitionierten Ziele, die die EU im kommenden Jahrzehnt vor sich hat und wofür sie eine solide finanzierte Forschung braucht. Auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität will die Europäische Union massiv CO2 einsparen, aber auch bei der Digitalisierung nicht ins Hintertreffen geraten. Hinzu kommt, dass auch die Forschung wegen Covid-19 in der Krise steckt.
Da wird es zu Zielkonflikten kommen, zumal wir eben sehen, dass die Mitgliedstaaten ihre Forschungsausgaben mit einigen Ausnahmen wie in Deutschland eher reduzieren und dass natürlich wegen der Konjunkturkrise auch im Moment die Industrie ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung eher zurückfährt.
Die Einigung zwischen Ländern und Parlament betrifft auch das Austauschprogramm Erasmus+, das sich an Studierende, aber auch Praktikanten und Azubis richtet.
Dieses Erasmus-Programm steht ja wie kein anderes dafür, wirklich Europäerinnen und Europäer zusammenzubringen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir da auch eine Stärkung erfahren haben. 2,2 Milliarden mehr haben wir bekommen. Das sind jetzt insgesamt 24,2 Milliarden. Das klingt erstmal gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass das gerade mal knapp über die Hälfte ist von dem, was wir als Parlament überhaupt gefordert haben.
Sagt der grünen Europaabgeordnete Niklas Nienas. Auch er befürchtet, dass mit dem Kompromiss nicht alle Ziele von Erasmus+ werden umgesetzt werden können. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Erasmus soll Erasmus+ inklusiver gestaltet werden, etwa Jugendliche aus ärmeren Familien besser ansprechen. Die Zahlen zum Haushalt sind an ein großes Fragezeichen geknüpft. Ungarn und Polen könnten schon heute Nachmittag aus Protest gegen die Rechtsstaatlichkeitsklausel ein Veto einlegen und die Einigung blockieren. Dass die Länder wirklich zum äußersten Mittel greifen, bezweifelt Niklas Nienas.
Wenn der Rat aufgrund von einem Veto von Ungarn und Polen diesen MFF nicht beschließen wird, dann wird es keinen anderen MFF geben. Wir haben ganz klar gemacht, das sind die Bedingungen, zu denen wir einen Haushalt akzeptieren können, insbesondere der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Und ohne den wird es keinen Haushalt geben. Auch Ungarn, auch Polen profitieren enorm, enorm von diesem Haushalt. Und dementsprechend würden sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie diesen Haushalt nicht annehmen.
Und jetzt geht's noch mal kurz um Geschlechtergerechtigkeit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. In Deutschland ist das bei Männern und Frauen noch lange nicht gegeben. Und die Zahl der Frauen in DAX-Vorständen ist immer noch lächerlich klein. 26 von insgesamt 184 Posten. Aber die Frauen, die es in die Vorstände geschafft haben, werden dort besser bezahlt als die Männer. Im Schnitt bekommen sie im Jahr 30.000 Euro mehr. Und das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.